direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir beschäftigen uns immer noch mit dem Thema der Selbstoptimierung, nachdem wir das im ersten Vers sehr allgemein gehandelt haben und jetzt im zweiten Vers uns mit einer speziellen Technik in einem ideologischen Rahmen, nämlich der Technik der Achtsamkeit, auseinandergesetzt haben, wollen wir heute mal ein bisschen hinter die Köpfe der Selbstoptimierung blicken. Nein, umständlich formuliert. Wir wollen auf die Köpfe hinter der Selbstoptimierung gucken. Wir wollen uns angucken, wer das denn verkauft, wer das denn mitteilt, dass wir das machen müssen, sollten und uns praktischerweise auch noch ja, entsprechende Techniken, entsprechende Inhalte vermittelt. Marius, Selbstoptimierung, einen bestimmten Lebensweg einschlagen. Ich krieg sofort die Assoziation Gurus. Wie geht's dir?
Ja, das war auch, wie ich noch ein bisschen jünger war, waren die noch viel prominenter, auch in den ganzen Nachrichtenmedien. Vielleicht kennen manche noch Bhagwan, das war so einer der prominentesten Gurus, der damals gepredigt hat, der sehr viele Anhängerinnen und Anhänger auch in Deutschland hatte. Ja klar, ne, solche bekannten Namen kommen einem da unwillkürlich in den Sinn, also mir zumindest, ja.
Aber welche psychologische Funktion haben diese Gurus? Also warum funktioniert es anscheinend, dass irgendjemand Fremdes und auch jetzt unabhängig von Guru, vom Gurutum, mir auf Instagram, auf Facebook, Twitter in den Werbefeed gespült wird, der sagt, du musst dein Leben ändern und das machen die Leute?
Ich weiß nicht, also ob es jetzt immer so funktioniert, nur weil es in einem Werbefeed gespielt wird, heißt ja nicht, dass es wirklich verfängt bei den Menschen. Es muss natürlich, das sind schon besondere Persönlichkeiten, was man jetzt mithin als Charisma bezeichnet, wo, wenn ich jetzt auch so an mein Studium denke, wo immer so ein bisschen das Rätsel war, ja, was ist denn dieses Charisma? Wie kann man das fassen? Also was macht einen Menschen wirklich zu diesem Anführer oder zu dieser Anführerin, dass Menschen bereit sind, viel Zeit, vielleicht auch viel Geld dieser Idee, die da transportiert wird, zu verschreiben? Ich habe da jetzt auch nicht die überzeugende Antwort natürlich, was das ausmacht. Man kann es auch schwer in Worte fassen. Man sieht diese Menschen und hat das Gefühl, ein Funke springt über. Weil diejenigen, die jetzt in irgendwelche Werbefeeds gespült werden, die haben das anscheinend nötig, Werbung für sich zu machen. Echte Gurus haben das gar nicht nötig. Da kommen die Leute über Mundpropaganda zu ihnen. Das heißt, so ein Werbefeed ist eigentlich vielleicht eher schon ein Zeichen, dass es da jemand versucht, aber nicht unbedingt mit diesem Charisma, das diese Gurus mit hinauszeichnet.
Ich hätte diese Antwort bis vor kurzem auch so gegeben, glaube ich, dass der Funke überspringen muss. Und ich würde heute tatsächlich und hätte damals noch zusätzlich gesagt, was du brauchst als jemand, der erfolgreich in diesem Business ist, und zwar auch in jedem anderen Business, wo es eben Gurus gibt, also große Autoritäten, denen man nachfolgt, sagen wir es mal ganz wertneutral, dann brauchst du natürlich eines noch, nämlich Gewissheit. Du musst sozusagen die Gewissheit ausstrahlen, dass der Weg, den du gehst, der richtige ist. Das heißt nicht unbedingt, also wenn es ganz billig ist, ist es tatsächlich, dass dir die Gewissheit auch verkauft wird. Also, dass es auch gewiss ist, dass du diese Gewissheit des Gurus dann irgendwo erreichen kannst. Das kann aber durchaus auch so gefasst sein, dass es nur der Weg ist, der aufgezeigt wird. Aber meist ist es tatsächlich so, wenn es kommerziell ist, dass dir einfach klar gemacht wird, Ja, wenn du mir nachfolgst, dann wird das genau so passieren und du wirst zum Beispiel erfolgreich. Aber jetzt will ich eben einschränken, was du gerade gesagt hast mit diesem Charisma. Ich habe doch ein paar sogenannte Gurus jetzt mittlerweile analysiert und habe eines erschreckenderweise festgestellt, dass ich da eben auch irgendwo nicht recht hatte. Es gibt offensichtlich unglaublich uncharismatische Menschen, die aber genau das schaffen trotzdem, dass die Leute ihnen nachfolgen. Das sind also langweilige Personen, nichtssagende Leute, Leute, die tatsächlich keine Energie haben. Das hätte ich früher auch abgestritten, aber tatsächlich habe ich ganz, ganz viele von denen gefunden. Aber alle zeichnet sie wirklich eines aus. Sie sagen dir, ich habe hier einen Weg gefunden, ich bin selber, das ist meist das Narrativ, ich habe selber das am Anfang nicht geschafft, ich habe also eine Läuterung erlebt oder ich habe hier eine Bewusstseinserweiterung erlebt, ich habe hier neue Gedanken gefasst und jetzt merke ich und weiß ich und es gibt ganz, ganz viele Leute um mich rum, wird immer suggeriert, die eben mir schon folgen, weil sie wissen und merken, dass es funktioniert. Und das Erstaunliche ist eben für mich, persuasiv ist eigentlich nicht die Person. Das ist also nicht unglaublich überzeugend, weil man sich denkt, Mensch, das ist ja auch Wahnsinn, was für eine tolle Person. Sondern das funktioniert eben auch in Abwesenheit von diesem Charakterzug. Das hat mich ehrlich gesagt umgeworfen. Und das ist gerade bei übrigens den Leuten, die sehr viel mit Gesundheit optimieren, ist es ganz frappierend.
Jetzt kann man ja so einen gewissen Shift betrachten. Also Marius hat erwähnt, in seiner Jugend, die natürlich noch lange, nicht lange her ist.
Naja.
Im letzten Jahrtausend, ne, war das so ungefähr.
Schon, ne?
Ja.
Gab es diese Gurus, die auch medial aufgetreten sind, hauptsächlich wahrscheinlich einfach über das Fernsehen. Und heutzutage haben wir ja eine neue Art des Gurutums, und zwar das der Influencerinnen. Wir haben Menschen, die mit vergleichsweise wenig Aufwand zumindest, und auch wenn sie Geld dafür ausgeben, schnell die Illusion erzeugen, dass sehr, sehr viele Menschen ihnen folgen. Ich meine, das ist ja semantisch sehr entlarvend, ne? Ich folge dir. Man folgt einem Guru, man folgt einem Influencer. Und die sich dann natürlich von einem gewissen Ideal beeinflussen lassen, was auch wieder Nomen est Omen, der Sinn dieser Influencerin ist oder ihr Beruf ist, andere Menschen zu beeinflussen, bestimmte Dinge zu kaufen, die sie im Zweifel ja nicht mal selbst herstellen. Also es ist ja ein bisschen absurd. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin Guru in den 80ern, sehr klischeebezogen, ich sage, kommt in meine Sekte, gebt meiner Sekte Geld, gebt 20% eures Einkommens, dann werdet ihr reich oder ihr werdet erfolgreich, ihr werdet himmelsreich bekommen. Und Influencerinnen stellen sich ja jetzt unter den Scheffel der Firmen, mit denen sie Kooperationen machen und sagen, ja, kommt, wollt ihr genauso reich, attraktiv, erfolgreich werden wie ich, kauft euch dieses komische Produkt. Also sie nehmen so eine Mediationsrolle ein, machen im Grunde genommen Lohnarbeit, nur halt, also sie produzieren nicht selbst, es ist ganz, ganz seltsam. Aber wie würdet ihr diese Entwicklung bewerten?
Also ich glaube, früher hat man sich noch mehr Mühe gemacht, das tatsächlich plausibel zu machen und jetzt ist das irgendwie, ich glaube, die Influencer und auch diejenigen, die, was weiß ich, Optimierung, das selbst über Kosmetika machen. Es gibt ja, das sind natürlich kleine Aspekte nur, ja. Du meinst sozusagen die ganz Großen, die wirklich das Seelenheil verändern wollen, ja, und die das auch vorgeben. Und die gibt es ja nicht so wahnsinnig häufig, die jetzt wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz neuer Weg. Aber es gibt eben so partikulare Selbstoptimierer, die man auf Shopping-Kanälen sieht, die man eben zum Beispiel als Influencer sieht, die aber nur Aspekte tatsächlich des Ganzen haben, was früher tatsächlich komplett in eine gesamte Philosophie oder in eine Spiritualität, also bei Bhagwan war das so, das war ein komplettes Lebenskonzept, ja, du hast dich frei gemacht von allem Möglichen und hast dich dann losgesagt von deiner von deiner eigenen Kultur oder von deiner eigenen Familie und so weiter, bist vielleicht sogar umgezogen und so weiter. Und das ist natürlich bei denjenigen, die wir heute so kennen, ist das nur noch ein Teil. Und es ist ganz offensichtlich, dass es total brüchig ist. Bei den anderen war es natürlich auch brüchig, nur konnten wir die ganzen Inkonsistenzen gar nicht prüfen, weil wir die Leute nicht verstehen konnten, weil wir sie nicht einsehen konnten. Aber jetzt ist das relativ einfach. Jetzt kannst du nachvollziehen, wo die Leute sind, was die für Produkte vertreiben, wie inkonsistent das in sich ist. Aber das spielt offensichtlich, und das ist eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, das spielt offensichtlich gar nicht so eine riesige Rolle, sondern du willst einfach diese einzelne Geschichte, die willst du glauben, weil sie so unglaublich mit Gewissheit, mit Klarheit gesagt ist und weil eben alles andere ausgeblendet ist. Eigentlich ist es sozusagen der klassische Fall von Demagogie, nur ist es eben im kleinen Sinne, das ist eben auch nicht politisch ausgerichtet üblicherweise, aber es wird bewusst eine Seite extrem selektiv dargestellt und das andere wird ausgeblendet. Und das ist natürlich zutiefst gefährlich, wäre beispielsweise auch in einem wissenschaftlichen Bereich extrem gefährlich, aber auch da gibt es die natürlich, die Gurus, denen man nachläuft und wo man sagt, Mensch, die haben aber doch viel mehr, was weiß ich, Gewissheit, ignorieren andere Sachen, aber genau das ist ja das Faszinierende, das Anziehende für die anderen, weil wenn du immer nur in Probabilitäten sprichst, wenn du in Unsicherheiten sprichst, so wie man eigentlich es ja gelernt hat als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, wenn du das einfach abstreifst, dann schaffst du genau diese Qualität und die ist super gefährlich.
Das, was du gerade gesagt hast, also am Anfang, finde ich total spannend, weil ich hatte folgende Assoziation. Du hast in den, wir nehmen jetzt mal einfach die 80er, du hast einen Guru, der sagt, komm in meine Sekte, kauf mein Programm, was weiß ich, und du wirst erfolgreich. Und heute, durch das Influencertum, hast du diese von dir angesprochene Partikularisierung des Erfolgs. Es ist nicht nur ein Aspekt, sondern es sind ganz, ganz viele Aspekte, die auch zwischen den Zeilen so ein bisschen hin und her schweben. Dann wird zum Beispiel die Morgenroutine gezeigt. Es wird gesagt, hier, du brauchst das Millionärs-Mindset, tatsächlich ein Begriff, der hier so hier meine Millionärs-Morgenroutine, wo ich mir dachte, naja, ob Millionär oder nicht, erstmal wache ich auf. So. Und dann wird
kein Millionär, daran siehst du das.
Ja, natürlich. Das so, dann bin ich in dieser absurden American Psycho Patrick Bateman Situation, wo erstmal darüber geschildert wird, wie man den Morgen macht, welche Gesichtsmaske man aufträgt, welche pH-Wert mein Shampoo hat, als hätte irgendwas damit zu tun, wie die Aktienkurse sich entwickeln. Es ist vollkommen irrelevant, aber es wird eine illusorische Korrelation hergestellt, also eine Korrelation zwischen zwei Aspekten, die statistisch aber nicht zusammenhängen. Und es wird dann gesagt, hier, das ist meine Morgenroutine, ich esse folgendes, XY, kauft dieses Produkt. Hier ist der Code für euch. Dann mache ich diese Gesichtsmaske, kauft es. So, dann gehe ich da und dahin und trainiere dort meinen Körper. Hier habt ihr eine Mitgliedschaft, die runter ist. Es wird nie gesagt, okay, mein Erfolg liegt an XY, außer sowas, so eine Binsenweisheiten wie harte Arbeit, Disziplin. Aber das Bild, was erzeugt wird, ist, okay, man braucht das alles. Ich muss meinem Idol, der sich ständig selbst optimiert, ich muss mich hinsichtlich dieser Person optimieren und der einfachste Weg ist, ihm alles nachzukaufen. Und weil es eben möglich ist, weil das gesamte private Leben öffentlich ist und weil es durchgehend kommodifiziert wird, das heißt, jegliches Produkt, was man sieht, Privatsphäre, wird zur Ware gemacht, es wird verfügbar gemacht, weil man auch nur noch die Produkte scheinbar nutzt, für die es Codes gibt, für die es Online-Shops gibt, wird es so einfach gemacht, für andere Menschen dir nachzueifern. Also es ist wirklich, man kauft im Grunde genommen nicht nur das Auto in der Komplettausstattung, sondern das Auto und dann kommt nochmal die Sonderausstattung mit rein und hier willst du nicht das und das und das und das und das und am Ende gibst du viel mehr Geld aus, als wenn du alles zusammengekauft hättest vielleicht, beziehungsweise dir wird auch gar nicht mehr klar, wie viel du kaufst. Also das ist auch dieser Foot in the Door Effekt aus der Verkaufspsychologie. Du gibst einen Aspekt drauf und dann noch was und dann noch was und du stapelst immer, immer, immer höher und am Ende ist man sich gar nicht klar, was man alles gekauft hat.
Und es ist insbesondere eben eine ganz extreme Fallacy und entweder ist diese Fallacy, diese Täuschung tatsächlich auf der Ebene dieser Gurus, dieser Influencer und so weiter, dass die selber glauben, es wäre so gekommen. Aber das nehme ich nicht an, sondern sie nehmen es bewusst billigend in Kauf, dass man das ihnen abnimmt. Nämlich, ich beschreibe mein eigenes Leben, das irgendwo erfolgreich ist, in einer gewissen Weise. Das können wir auch nicht so richtig untersuchen, aber ganz bestimmt ist es so, wenn jemand 2 Millionen Follower hat, dann ist der in diesem Metier definitiv sehr, sehr erfolgreich. Und wir wissen sogar nicht nur, dass es 2 Millionen Follower sind, sondern diese Person hat dann auch richtig Geld. Also das heißt, die kann davon vermutlich alleine als Influencer leben. Das ist ja schon eine ziemlich erstaunliche Sache. Durch was können wir denn schon was leben? Normalerweise musst du 40 Stunden in der Woche irgendwas, was du früher gelernt hast, musst du irgendwie abarbeiten. Sonst funktioniert das nicht. Sonst kannst du dich nicht ernähren. Und die ernähren sich offensichtlich und haben offensichtlich auch noch so einen teuren Lebensstil. Und jetzt beschreiben sie das, also eine Deskription, und machen daraus eine Präskription. Und es ist in zweierlei Hinsichten falsch, weil erstens sind sie ein Einzelfall, den ich nicht übertragen kann in der Deskription, aber die Präskription ist eine ganz, ganz große Täuschung, weil du kannst eben aus so einer Beschreibung nicht einfach eine Vorhersage treffen, weil du jetzt ja sozusagen an einem bestimmten Punkt bist und jetzt kannst du natürlich, so wie bei einem Vulkanausbruch, wo du danach gesagt hast, naja, jetzt schauen wir uns mal an, wie die Steine da liegen und wenn wir diese Steine da irgendwo hinlegen, dann wird der Vulkan wieder ausbrechen. Nein, das ist nicht so. Sondern sie sind eben dann irgendwann da hingekommen oder sie waren vielleicht da und vielleicht haben die auch irgendwo einen Anteil. Aber erstmal ist diese Kausalität zu beweisen und das ist ziemlich unwahrscheinlich bei den Faktoren, die du vorhin genannt hast. Aber sie fügen sich halt so schön in das Bild, weil der erfolgreiche Mensch, der duscht sich eben am Morgen um 5, der hat diese pH-neutrale Seife und der hat vielleicht einen bestimmten Geruchsstoff oder der schaut sich eine bestimmte Sendung an, die er selber produziert hat oder irgendwas. Das kann alles sein, aber die Kausalität, dass das irgendwas mit dem Erfolg zu tun hat, ist erstmal zu erbringen, würde man sagen. Aber die wird natürlich nicht erbracht, sondern es wird einfach nur suggeriert.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Deskription ist Beschreibung und Präskription ist Festschreibung. Also Deskription ist zum Beispiel ein Computer oder ein Laptop hat ein Touchpad, ein Bildschirm, eine Tastatur. Und Präskription wäre, wenn man sagt, ein Laptop muss eine Tastatur haben, ein Bildschirm und ein Touchpad. Und alles, was kein Touchpad hat, ist dementsprechend kein Laptop. Also das nur zur begrifflichen Klärung. Du hast doch noch was ganz anderes Wichtiges gesagt, und zwar, sie sind erfolgreich in ihrem Bereich. Und das ist ja auch sehr spannend, weil wir sprechen ja hier, nehmen wir einfach mal zum Beispiel Instagram als Beispiel. Das ist eine gewisse Parallelwelt, ein eigenes soziales Gefüge. Und nur wenn man darin Erfolg hat, heißt es noch lange nicht, dass man im echten Leben erfolgreich ist. Da gibt es sicherlich eine Korrelation, ne? Weil man einfach mit einer gewissen Followerzahl bei Instagram Geld verdienen kann im echten Leben und auch andersrum, wenn man im echten, also was heißt echtes Leben, es ist alles das echte Leben, aber im Offline-Leben bekannt ist, dann wird man auch auf Instagram bekannt. So, diese Durchlässigkeit gibt es. Aber es gibt natürlich Personen, die rein in Instagram bekannt sind, die nie, also die vielleicht noch in entsprechenden Magazinen wie der Bravo oder sowas auftauchen, aber die Menschen wie euch zum Beispiel vollkommen unbekannt sind, aber die vielleicht einen ganz, ganz großen Einfluss auf Generationen haben, die halt gerade damit aufwachsen. So. Und hier haben wir ein neues System der sozialen Mobilität in dem Sinne, dass wir sagen, die Regeln, die im Offline-Leben gelten, wie man zu Erfolg und Reichtum kommt, die natürlich jetzt nicht nur auf harte Arbeit zurückzuführen sind, überhaupt nicht. So, die sind aber in Instagram oder in diesem Online-Raum ein bisschen anders gestaltet. Plötzlich kann man, wie du sagst, auch ohne in dem entsprechenden Bereich zu arbeiten, erfolgreich werden. Und plötzlich schafft es jemand, der vielleicht Kosmetikerin ist, zu Weltruhm oder einfacher zu Weltruhm als zuvor. Jemand, der vielleicht Ingenieur ist, schafft es. Jemand, der Maurer gelernt hat, wird plötzlich berühmt, wird auch auf YouTube berühmt und die Leute eifern dem nach. Und was sie eigentlich nacheifern, und das ist jetzt mein Punkt, ist gar nicht dieser, also es ist ein bisschen verzwickt, sie eifern nicht dem Prä-Instagram-Erfolg nach, wie jetzt jemand sagt, hier, ich war erfolgreich, ich habe so, Carsten Maschmeyer ist das beste Beispiel. Carsten Maschmeyer hat sehr viel Geld verdient und dann hat er gesagt, ich verdiene jetzt Geld damit, indem ich sage, wie Leute Geld verdienen, wie man Geld verdient. So, meine Credibility ist, dass ich davor sehr viel Geld verdient habe. So, und jetzt geht es aber darum, okay, wie werde ich in Instagram erfolgreich? Es geht nicht um einen Prä-Instagram-Status, der erreicht werden soll, sondern dieser Status, der erreicht werden soll, findet nur in diesem speziellen virtuellen Raum statt.
Aber das ist doch kein neues Phänomen, oder? Ich muss gerade an zum Beispiel Musiker wie Atze Schröder denken, die ja komplette Kunstfiguren sind, wo überhaupt nichts über das Privatleben bekannt ist. Und sowas gab es ja schon immer, dass Künstler halt in ihrem Metier, in ihrer Blase, in ihrem Musikgenre sehr erfolgreich waren, ohne dass irgendetwas über ihre Prä-Erfolgszeit oder ihr Privatleben bekannt wäre. Also das ist jetzt kein modernes Phänomen von Instagram, oder?
Ja, stimme ich dir zu. So eine interessante Beobachtung. Die Krux ist halt jetzt, dass es diesen Prä-Status in Instagram gar nicht gibt. Es gibt in dieser totalen Öffentlichkeit seltenst und eigentlich fast nie diesen Status, dass ich erfolgreich werden kann, ohne dass ich irgendetwas über mein Privatleben erzähle. Und das würde ich dann als großen Unterschied, also Stefan Raab ist ja auch so ein Beispiel, der ja auch sein Privatleben hermetisch abriegelt, da ist nichts darüber bekannt. Und sowas wäre in dieser neuen Öffentlichkeit, denke ich, nicht mehr möglich. Weil da wird das Privatleben verkauft.
Das ist ja alles schon nur Illusion. Oder?
Genau.
Das ist ein echtes Privatleben, was die Leute
also zeigen. Es sind zwei Aspekte. Also die eine Sache ist tatsächlich, dass es Illusion ist, Konstruktion, Kunstfiguren, könnte man sagen. Die bewusst so inszeniert sind, dass sie eben mehr Glitter haben, mehr Sexappeal oder was auch immer. Die zweite Sache ist natürlich, es gibt ja tatsächlich weiterhin dieses Phänomen der anonymen Autoren. So hat man das früher genannt. Also, dass man eben tatsächlich irgendwas immer mal wieder kommt, irgendwie ein genialer Roman, ein tolles Gedicht oder was auch immer, vielleicht eine politische Aussage und man weiß aber nicht, wer das ist. Ist vielleicht unterzeichnet mit irgendeinem Pseudonym, vielleicht in einer hochwertigen Zeitung. Schriftstellerisch tätig, aber man weiß nicht, wer es ist. Und das gibt's ja tatsächlich immer noch. Das gibt's zum Beispiel im Bereich des ASMR ganz stark. Und es ist ja, hier sprechen wir jetzt von Leuten, die auch im Bereich der Selbstoptimierung sind und die unfassbar erfolgreich sind, teilweise. Also wenn du 10 Millionen Aufrufe hast pro Video, das ist unfassbar. Also ich meine, das schafft eine große Volkspartei definitiv nicht. Mit irgendeinem Aufruf, da zahlen die 300.000 Euro für irgendeine Werbekampagne, eine kleine Werbekampagne, die trotzdem irgendwie eine Woche, zwei Wochen läuft und trotzdem sehen es nicht so viele Leute. Wie eine Person, wo man nicht weiß, wer es ist, weil sie offensichtlich vom Content und von der Aussage, die sie treffen, vollkommen begeistern. Ja, und vielleicht ist es ja auch nach wie vor diese Spannung, wer könnte das sein? Ja, also wer ist denn eigentlich dahinter, ist tatsächlich das Entscheidende. Und was weiß ich, wenn ich an so jemanden denke wie Rezo, der ja auch ein Riesenphänomen ist, ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt nicht mit ihm beschäftigt, aber ich kenne noch nicht mal seinen Namen. Erstaunlich, weil es ist eigentlich für mich schon ein gewisses Indiz. Ich kenne ihn nicht so richtig, aber er hat eine Wahnsinnswirkung. Auch natürlich auf mich, weil ich mir natürlich sowas mal anschaue, weil das im öffentlichen Disput enorm wichtig ist und was ja auch ein spannender Bereich ist. Also, dass du auf einmal mit eigenen Videos, mit miserabler oder einfacher Technik, also in dem Fall ist es ja semi-professionell mindestens, dass du unglaublich viele Leute erreichen kannst. Das ist also auf jeden Fall irgendwo auch ein Demokratisierungsprozess, weil eben diese neuen Medien definitiv eines schaffen. Du könntest es wenigstens für Demokratisierung benutzen oder auch für Pluralisierung, dass es eben viel mehr Stimmen gibt, die gehört werden können. Es ist nur leider so, dass es meist nicht so wahnsinnig spannend ist, was dann rübergebracht wird. Aber eigentlich ist es erstmal eine ganz wunderbare Möglichkeit.
Sehe ich den Punkt? Ich würde allerdings an einer Stelle widersprechen, und zwar, dass es bei diesen Content-Creatern oder Influencerinnen nicht um das Thema Selbstoptimierung geht. Und zwar in dem Sinne, dass es offensiv verkauft wird. Natürlich sind diese Personen Vorbilder und andere Menschen eifern ihnen nach, optimieren sich scheinbar selbst, um den gleichen Erfolg zu haben. Aber ich meinte vor allem diese Menschen, die halt sagen, das ist, kauft das und das, das ist meine Routine. Da ist ja die implizite Botschaft, wenn man dann einen Rabattcode oder was weiß ich dazu gibt, kauft das, dann werdet ihr so wie ich. Das ist, da würde ich doch mal einen krassen Unterschied sehen tatsächlich in beidem. Weil niemand kann verhindern, dass sich an einem orientiert wird, dass einem nachgeeifert wird. Aber es ist dann noch mal was anderes, diese Selbstoptimierung hin zu einem Punkt, und dieser Punkt bin zufälligerweise ich, der dieses Selbstoptimierungsding verkauft, um auch dem Ganzen Glaubwürdigkeit zu geben, das ist nochmal was anderes.
Ja, aber es ist ja trotzdem nur eine Inszenierung. Das ist ja nicht ihre wirkliche Morgenroutine, die sie dir da zeigen. Das ist ja alles nur, um eine Geschichte zu erzählen und Produkte zu vermarkten. Und das wiederum ist ja eigentlich kein neues Phänomen. Das haben Stars ja schon immer gemacht, dass sie für die Kamera eine bestimmte Zigarettenmarke in der Hand hatten oder was auch immer. Natürlich privat ganz andere Leute waren. Also da würde ich an der Authentizität vieler solcher Influencer-Videos einfach mal zweifeln.
Absolut. Also ich sehe das genau wie du. Ich würde, es wäre fahrlässig anzunehmen, dass das wirklich das echte Leben ist, wie sie es darstellen. Aber diese Illusion wird halt noch mal auf eine krasse Spitze getrieben. Weißt du, es geht nicht darum, irgendwie Verona Poth zu sehen oder Barbara Schöneberger, wie sie Fleischsalat isst in einem klaren Werbespot im Fernsehen, sondern es geht darum, dass mir jeden Tag gezeigt wird, um die gleiche Uhrzeit, ja, ich esse heute das und ich esse heute das und ich esse heute das. Es kann natürlich sein, dass das danach im Müll landet. Also ich habe mal ein absurdes Influencerinnen-Interview gelesen, wo es hieß, naja, manchmal bestellen wir zwei Essen im Restaurant, das eine kalt und das andere warm, weil das Warme kalt wird in der Zeit, wo wir Fotos davon machen. So, und sowas ist halt absurd.
Ja, aber zeigt natürlich obszön, die Professionalität. Also obszön ist es natürlich gegenüber Lebensmitteln. Das haben wir alle irgendwann gelernt. Und das ist auch gut so, dass wir natürlich Lebensmittel nicht wegschmeißen sollen. Aber hier sind wir natürlich in einem Bereich der Professionalisierung, des Marketings und so weiter. Und da passiert das natürlich. Das ist so ein bisschen wie natürlich ein Restaurant niemals das Essen, ein gutes Restaurant niemals das Essen fotografieren würde, was sie selber kochen, sondern das wird tatsächlich plastifiziert, das wird verändert, da werden Glanzfaktoren drauf gemacht. Ich habe das einmal miterlebt, wie das tatsächlich geschieht. Also das wollte keiner mehr danach essen. Also das ist eben total eklig danach, aber es sieht eben verdammt gut aus auf dem Foto. Also insofern, das sehe ich trotzdem nicht ganz so. Also ich meine, es ist eine furchtbare Welt letztendlich, aber es ist eben, es geht ja um genau diese Aussage und die bringen sie eben so besser rüber. Muss man trotzdem aufpassen, das zu sehr zu werten, glaube ich. Prinzipiell sind solche Wesenszüge natürlich nie so schön. Aber es geht eben um was anderes. Es geht eben nicht einfach jetzt um Einsparen oder um eine gute Lebensführung, sondern eben Coolness oder tolles Essen, tolles japanisches Essen. Und dann wollen sie eben das und das zeigen. Und also ich finde es auf jeden Fall einen wichtigen Punkt, dass wir tatsächlich nochmal zurückkommen zu der Selbstoptimierung, die tatsächliche Selbstoptimierung ist und die dann auch noch vermarktet wird. Aber ich gehe tatsächlich auch mit Marius d'accord. Ich kenne praktisch niemanden, der tatsächlich in dem Bereich irgendwie wahrscheinlich, also authentisch auf mich wirkt. Aber genau das brauchst du natürlich, diese Zuspitzung. Es ist ein bisschen wie in einem guten Roman. Du musst halt zugespitzte Charaktere haben und du brauchst halt, das ist eben das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, du brauchst jemanden, der von seinen Sachen überzeugt erscheint. Der ist wahrscheinlich selber nicht überzeugt. Also ob die Leute das dann selber, diese Produkte nehmen und sich selbst optimieren und tatsächlich früh duschen und pH-neutrale Seife nehmen, keine Ahnung. Also ich glaube es nicht. Das müsste man mir erstmal zeigen, aber mich interessiert es eben auch nicht, weil ich mich tatsächlich nicht in dieser Selbstoptimierungsspirale sehe. Aber das Gefährliche ist eben, es werden immer Dinge ausgeblendet, die durchaus vielleicht die Abgründe des Ganzen zeigen. Ein kleiner Abgrund ist eben schon mal die Verschwendung, die hast du kurz angesprochen. Eine andere ist eben, dass ganz, ganz viele andere soziale Faktoren, gesellschaftliche Faktoren völlig ignoriert werden. Also das ist jetzt besonders extrem bei diesen Dubai-Selbstoptimierern, die eben sagen, ja, wir gehen jetzt alle nach Dubai und wir haben da ein super Leben. Und dann kriegst du eben plötzlich mit, dass die unter Kontrakt stehen mit beispielsweise den Vereinigten Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass sie beispielsweise bestimmte Äußerungen nicht tätigen dürfen. Und das muss man sich einfach mal reinziehen. Also sie predigen zum Beispiel Selbstoptimierung, Freiheit, Freiheitsliebe, die dort ausgelebt werden kann. Endlich kann man, jeder, der dort mal war, weiß, dass da sehr, sehr viele Dinge nicht möglich sind. Und wenn du die überschreitest, diese Regeln, dann hast du wirklich ein ziemlich großes Problem, bis hin zu Inhaftierung oder Folter. Und das auszublenden ist natürlich schon eine extrem gefährliche Sache. Das ist keine Frage.
Ich finde, das Gefährliche ist diese Diffusion zwischen Öffentlichkeit und Privatem. So, wir haben, also stellt euch einfach klassischer Verkauf, ne? Ich verkaufe Fitnessgeräte und mache das auf der Website und ich sage, hier, kauf dieses Fitnessgerät. Und dann habe ich vielleicht noch so ein paar Testimonials und dann ist da Monika W. aus B. und dann ist da Dieter H. und Frank T. und die haben dann immer diese Statements, oh ja, mit diesem Fitnessgerät, das ist so toll. Oder wie bei dieser Dauerwerbesendung früher, ja, wo dann irgendwelche Leute gezeigt haben.
Nicht nur das früher, sind, auch heute noch.
Toll. Auch heute noch. So, großartig. Das sind ja keine Personen in der Hinsicht. Sie sind natürlich Menschen und sie sind Personen, aber in diesem Kontext sind sie keine Personen. Es sind leere Gesichter, die ich wahrscheinlich sofort wieder vergessen habe. Klaus kann mir sicherlich bestimmt sagen, wie lange man so ein Gesicht einfach speichert, wie viele wenige Sekunden. Also überspitzt gesagt, ich nehme sie in dieser Situation gar nicht als vollwertige Menschen oder als Personen da wahr. Und das ist jetzt in dieser neuen Selbstoptimierung, ist es anders. Plötzlich wird der Verkäufer selbst zum Testimonial und es wird gezeigt, wie es im Privatleben verwendet wird. Das Privatleben wird außerdem noch angereichert mit Tragödien, mit schönen Momenten, mit Nichtigkeiten, mit Trivialem, also all diesen Dingen, die das Bild des Menschen komplettieren. Und plötzlich ist das Testimonial als vollkommene Person repräsentiert sozusagen. Es ist nicht einfach nur Monika W. aus B., sondern es ist Influencer-Name XY, von dem ich ja ganz viel weiß. Und ich weiß auch, wie die Schwester aussieht. Und ich weiß, wie die Mutter heißt. Und ich weiß, wie der Hund heißt. Und ich weiß, dass sie gestern sich den Fuß gestoßen hat. Und was weiß ich. Und das ist natürlich viel, viel glaubwürdiger und auch glaubhaftiger als, wie gesagt, dieses leere Gesicht.
Also, ob es das leere Gesicht tatsächlich übrigens bei den Werbeverkaufsveranstaltungen tatsächlich gibt, das glaube ich nicht. Also die meisten Leute, die wirklich überzeugt sind davon, glauben diese Geschichte und finden das begehrenswert. Wenn ich Jake LaLanne gesehen habe, Jake LaLanne ist so eine alte Ikone was hat er alles gemacht? Der hat so Fitness gemacht und ich weiß nicht, ob der Bodybuilding auch gemacht, aber er hat auf jeden Fall alles mit Körperoptimierung gemacht. Und wenn der tatsächlich mit 80 Jahren noch Power Juicer tatsächlich vertrieben hat, dann hat er einfach die Geschichte erzählt, schaut mal, ich bin nicht irgendwie so erfolgreich geworden, sondern ich habe halt immer gute Säfte getrunken. Und jetzt ist der tatsächlich extrem erfolgreich gewesen. Der war auch mit 80 Jahren, hatte er einen unglaublich faszinierenden Körper. Der war immer noch vital, athletisch und so weiter. Aber es ist natürlich ein Mehr gewesen, dass er deswegen, sondern er hat halt einfach hart dafür gearbeitet, hat halt jeden Tag so und so viele Stunden im Fitnessstudio zugebracht. Aber diese Methode, dass man tatsächlich einen Teil von seinem Leben jetzt mal zeigt, das ist ja ein altes Marketinginstrument, das ist dieses Slice of Time. Also ich nehme einfach ein Stück meines Lebens raus und das ist meist inszeniert, eben wieder auf den Punkt gebracht und da sind eben die Sachen reingebracht in einer guten Mixtur, die es eben glaubhaft erscheinen lassen. Und mehr muss es nicht sein, also, aber das ist eben tatsächlich auch ein alter Hut. Das gab es immer schon und jetzt ist es nur vielleicht durch die Medien, weil man eben jetzt dieses Slice of Time auch noch in relativer Realzeit machen kann, noch glaubwürdiger für die meisten Leute, weil die sagen ja wirklich, also die sind ja wirklich gerade in dieser Situation, wo sie das fotografieren und das jetzt auch noch in einer hohen Qualität mittlerweile, wie es eben mit der Technik möglich ist. Also ich brauche jetzt nichts mehr zu inszenieren, ich muss nicht mein Kamerateam dabei haben, ich bin selber dabei, ich habe sozusagen selber ein Foto von mir gemacht, also das Selfie ist eigentlich so die beste Möglichkeit, das rüberzubringen. Ich war selber da, ich habe es selber gemacht, ich habe sogar, du siehst sogar einen Teil meines Arms noch. Ja, das ist sozusagen die Authentizität pur, aber das, was eben gezeigt wird, ist trotzdem inszeniert.
Plus durch die nahe Distanz des Selfies, also da habt ihr ja auch eine Studie zugemacht, wann das besonders gut wirkt, wird natürlich nochmal eine zusätzliche Nähe vorgegaukelt. Ne? Es ist nicht einfach hier, das ist, ich bin 30 Meter von der Kamera entfernt, sondern es ist halt der visuelle Winkel, den ich haben würde, wenn ich halt sehr nah an dir dran stehen würde. Also das ist noch mal eine sehr, sehr effektive Externalisierung. Ja. Ich habe noch mal eine Frage an Marius, beziehungsweise ich habe eine steile These und ich wäre gespannt, wie du sie bewertest. Und zwar geht es um dein Lieblingsthema, Verschwörungstheorien. Und zwar habe ich mich gefragt, ganz am Anfang, es gibt ja auch Verschwörungsgurus, ne? Unser Freund Jan van Helsing, der ja behauptet, die große Weltverschwörung, die Geheimgesellschaften 1 bis 3 durchschaut zu haben. Das sind ja Menschen, die ja auch was verkaufen, ne? Die verkaufen Wissen in einer gewissen Art und Weise. Ich würde jetzt allerdings mal die These aufstellen, dass die Beziehung eine vollkommen andere ist. Also nehmen wir jetzt irgendjemanden, der sagt, ich weiß, warum, keine Ahnung, ich weiß, wo alle Socken in der Waschmaschine herkommen. Ne? Kauft mein Buch, da schreibe ich alles oder folgt mir auf Telegram. So. Das heißt, wir haben in der Mitte jemand mit einem gewissen Wissen über einen Sachverhalt und Leute kaufen sozusagen sich diese Expertise über diesen Sachverhalt. Aber es gibt immer noch so eine gewisse Trennung, weil diese Trennung ist ja auch bewusst. Ne? Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich weiß, ich kenne das geheime Waschmaschinenkartell, dann will ich natürlich auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass ich Teil dieses Kartells wäre, sondern ich bin davon abgetrennt. Ne? Ich weiß einfach nur was darüber. Ich weiß etwas über diese Geheimgesellschaften, über diese wirklich bösen Machenschaften, aber ich bin natürlich nicht Teil davon. Ich würde jetzt sagen, bei dieser Selbstoptimierung ist diese Beziehung anders, weil die selbstoptimierende Person verschmilzt mit dem Produkt und richtet sich direkt an die Konsumenten und sagt, also der Beziehungspfeil wird im Grunde genommen umgedreht und sagt hier, ihr seid auch meine Follower, ne? Ihr seid so toll, ihr kriegt was von mir, eifert mir nach, beziehungsweise ihr könnt das auch werden und ihr seid unzufrieden in eurem Leben. Also diese Botschaft richtet sich, wie gesagt, sehr stark an die Konsumenten. Es wird eine Aussage über ihr Leben gemacht, nämlich dass ihr Leben nicht gut genug sei oder es wird zumindest impliziert. Wohingegen bei diesen Verschwörungsgurus ja nicht darüber gesprochen wird. Weil es ist ja, also mein Leben ist jetzt nicht besser und nicht schlechter, nur weil meine Socken in der Waschmaschine verschwinden. Also es ist jetzt sehr, sehr zusammengeschustert, die These, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
Also ich versuche mal vielleicht mich an der Interpretation. Ich würde, also bleiben wir vielleicht mal beim Beispiel Jan van Helsing. Also Jan-Udo Holle im echten Leben, der eben diese Geheimgesellschaften-Bücher in den vergangenen Jahrzehnten geschrieben und verlegt hat, der jetzt auch einen eigenen Verlag hatte, einen eigenen Fernsehsender teilweise. Und ich würde schon sagen, dass da auch diese Botschaft mitschwingt, dein Leben ist suboptimal. Und ich würde das unter diesem Archetyp des weisen Mannes oder des Suchenden, des nach Erkenntnis Suchenden vielleicht einordnen, was die Menschen auch an ihnen fasziniert. Und da ist es halt jetzt nicht eine materielle Unzufriedenheit, sondern eine spirituelle, die da thematisiert wird. Also Menschen, die auf der Suche sind, schon nach einem optimaleren, nach einem verbesserten Leben, aber jetzt eben eines, das sich nicht durch materielle Reichtümer oder durch besondere körperliche Übungen verbessern lässt, sondern eher darüber, geistig weiterzukommen, die Welt besser zu verstehen. Also eine andere Art von Versprechen oder von Angebot, das da gemacht wird, während bei dem, was du jetzt mit Influencern geschildert hast, schon eher Konsum oder materielle Dinge natürlich im Vordergrund stehen oder eine körperliche Optimierung, während diese Verschwörungsgurus, wie du sie jetzt genannt hast, eher ein geistiges oder spirituelles Produkt vertreiben. Mhm.
Aber würdest du zustimmen, also bei beiden Fällen ist ja die Person immer der Mittler auf irgendein Objekt der Begierde, nennen wir es jetzt mal sehr, ob es jetzt spirituelle Erleuchtung ist und also was verkauft wird, ist ja diese Vermittlungsleistung im Grunde genommen. Oder?
Ja, also das ist ja aber eine Vermittlungsleistung, die jetzt vielleicht, wenn man jetzt mal ganz überspitzt sagen will, so alt ist wie die Menschheit, dass es schon immer eine Sehnsucht nach Spiritualität oder nach verborgenem Wissen oder nach dem Dingen auf den Grund gehen gab und das schon immer eine Funktion ist, die von Priestern oder Eingeweihten oder was auch immer wahrgenommen wurde und die jetzt halt in unserer eher säkularen Gesellschaft dann von der Religion losgelöst zum Beispiel sich vielleicht in Verschwörungstheorien oder ähnlichen mutmaßlichen, vorgeblichen, teilweise auch Geheimwissen natürlich äußert. Aber das würde ich jetzt als eher altes oder als sehr kulturell inhärentes Phänomen begreifen.
Und es gibt eben einen großen Unterschied zwischen beiden Gruppen. Der alte Weise oder die alte Weise ist eben tatsächlich eine Person, der ich eigentlich nicht nacheifern will, sondern die will ich sozusagen verstehen und als Mittler verstehen, aber die Influencerin, den Influencer, den will ich sozusagen, da will ich auch ein Teil davon sein. Also ich würde gerne auch so sein, ich würde auch gerne mal in Dubai sein und da auch sitzen und irgendwie so ein keine Ahnung, Whisky-Soda schlürfen oder keine Ahnung, was sie machen, irgendein Diät-Drink schlürfen.
Was ich so spannend finde bei dem, was sie beide gesagt hat, im speziellen Marius, ist ja diese, also ich frage mich dann immer, was hat uns das eingebrockt? Was ist die grundlegende Eigenschaft des Menschen, die am Anfang der Kausalkette steht? So wie wie wunderbar in Stanley Kubricks 2001 symbolisiert, der Frühmensch, der den Knochen aufhebt und 2,5 Millionen Jahre später haben wir plötzlich eine Raumstation. Was ist sozusagen die Ursprungsbedingung? Und dann muss man irgendwie sagen, naja, es ist unser grundlegendes soziales Miteinander, wie Marius schon beschrieben hat, ne? Priester, Menschen sagen, folge mir und du erlangst Fähigkeit XY, weil das einfach die Art und Weise ist, wie wir voneinander lernen, weil diese soziale Lernen, über die, was ja so viele Bücher, Paper geschrieben wurden, so eine unfassbare, kraftvolle Fähigkeit ist, ja, bezeichnend eben Dinge zu lernen. Und zwar auch Dinge abseits des Kontextes, in dem sie gelernt worden sind, zu lernen. Also Person A kann sich beibringen, weiß ich nicht, kann auf einen Baum klettern und weiß dann wie und kann zumindest Person B auch ohne einen Baum zumindest das theoretische Wissen vermitteln, auf einen Baum zu klettern. Du brauchst gar keinen Baum. Es wird raumzeitlich vom Baum gelöst. Und das ist eine extrem adaptive Fähigkeit, die uns einerseits Kultur gebracht hat, in wahrsten Sinne des Wortes, im Sinne von Praktiken, die tradiert werden, im Dinge von Regeln, die tradiert werden. Aber im Endeffekt, 2,5 Millionen Jahre später, halt auch Instagram und Rabattcodes. Sehr überspitzt gesagt.
Ja, es ist richtig, aber es ist eben so, wenn du in einer Stammesgesellschaft bist, in einer Urstammesgesellschaft, wird es immer natürlich auch Leute geben, die zum Beispiel Entscheidungen treffen für dich, weil es ist sozusagen schwierig in einer Sozialgemeinschaft, wenn alle einzeln entscheiden. Du brauchst sozusagen immer irgendwelche hierarchischen Strukturen und das waren eben früher Wissensstrukturen, das waren meist dann eben die Alten, die haben sozusagen traditionell das höhere Wissen gehabt, weil das tradiert worden ist und es wurde dann eben weitergegeben und so ein bisschen ist das, was auf jeden Fall diese erste Klasse von Gurus, die eben spirituell die tatsächlich Wissen tatsächlich vermittelten und so weiter und die will man nicht nachahmen, man will eigentlich eher folgen, weil man ist einer von denjenigen, außer du wirst irgendwann einer von den wenigen sein, die sagen, nee, wir übernehmen diese Höhle oder diesen Stamm. Aber die Influencer selber ist eben ein bisschen was anderes, ist sozusagen, kommt vielleicht auch erst später dann rein, dass man eben tatsächlich Leute imitieren will, aber hat auf jeden Fall letztendlich eine vollkommen andere Funktion.
Ich würde zum Schluss dieser Folge, wir sind schon wieder an unseren neuen 45 Minuten dran, nochmal auf einen inhärenten Widerspruch dieses Personenkults um Selbstoptimierung hinweisen. Und zwar ist hier ganz oft das Thema nicht bei allen, wie gesagt, und es gibt auch, das muss man vielleicht auch sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die von denen man sehr gut gewisse Fähigkeiten lernen kann. Man muss halt meiner Meinung nach immer sehr kritisch sein, wenn es so um sehr allgemeine Fähigkeiten geht, sowas wie glücklich werden oder so. Mehr Erfolg im Leben haben. Das ist was anderes, ob ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich jetzt zu meinem Vorgesetzten in der Arbeit gehe oder in der Produktionshalle und sage, ey, du hast doch diesen tollen Trick. Oder jetzt in der Küche zum Beispiel, du filetierst den Fisch so toll, kannst du mir zeigen, wie das geht? Und er zeigt dir, es ist ein fundamentaler Unterschied. Trotzdem muss man, wenn man jetzt zum Beispiel in diesem Bereich ist, dieser Seminare und dieser zum Beispiel finanzielle Unabhängigkeit oder Unabhängigkeit allgemein, dann ist der Widerspruch, gewinne Unabhängigkeit und komm in mein Seminar. Also dieses, auf der einen Seite wird etwas versprochen, was dadurch konterkariert wird, indem gesagt wird, ja, komm aber auch in mein Seminar. Sei von allen unabhängig, außer von mir und meinem Folgeseminar. Und übrigens, du brauchst immer auch eine Auffrischungsveranstaltung, alle 2 Jahre, jedes Jahr vielleicht. Und das ist ein ganz beliebter Trick, den man sieht. Und der zeigt eigentlich im Grunde genommen, wie die Leute dann bei der Stange gehalten werden in dieser Hinsicht. Und wenn sich die Zuhörerinnen daran erinnern, was ich in der allerersten Folge dieses Kapitels gesagt habe, über Heidegger und das Mann, also dass es darum geht, dass man halt gewisse Dinge tut, wie man sie halt macht. Ich musste daran denken, weil ich letztens mit Studierenden darüber diskutiert habe, was Glück ist. Und ich hatte die Assoziation, dass es nicht darum geht, dass man glücklich wird und dass man das einem auch nicht beigebracht werden kann, wie man glücklich wird, sondern dass das Wichtigste ist, dass du glücklich wirst. Und das ist losgelöst vom das Mann. Und damit beende ich die Folge der Bamberger Psychokalypse. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne kontakt@bamberger-psychokalypse.de und ich sage tschüss, danke.
Servus, ciao.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.